So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den letzten Teil unserer kleinen Serie über 5. Mose. Wir wollen heute ans Ende gehen und dort noch einige entscheidende Abschnitte uns betrachten. Alles dazwischen, zwischen dem Anfang und dem Ende, ist offen für euer persönliches, vertiefendes Studium. Aber bevor wir da anfangen, vielleicht machen wir eine kurze Wiederholung. Wir haben ja gestern vor allem auch gesprochen über den alten und den neuen Bund. Und vielleicht können wir noch kurz zusammentragen, was euch im Gedächtnis geblieben ist. Vielleicht war das für den einen oder anderen auch neu oder in der Form noch nicht so klar, dass wir das nochmal ganz deutlich vor Augen haben, weil wir von dort aus dann weitergehen wollen. Vielleicht können wir kurz sammeln, was euch von gestern Vormittag in Erinnerung geblieben ist. Ja. Ja, der erste Aspekt des neuen Bundes ist das Gesetz Gottes im Herzen zu tragen. Ja, die Israeliten wollten gerne Regeln, sie wollten gerne Gebote, aber sie wollten keine direkte, lebendige Beziehung mit Jesus, mit Gott, ganz genau. Ja? Genau, der neue Bund, der war von Anfang an da. Ja, seit eigentlich... Wenn man ganz, 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 ganz tief theologisch das untersuchen würde, würde man sagen, der neue Bund ist der ewige Bund, weil seit es Gott gibt, gibt es ihn. Denn Gottes Gesetz ist schon immer da gewesen. Und in Gott, in der Dreieinigkeit, gibt es auch keine Trennung, eine direkte Beziehung. Und diesen Bund, den Gott selbst mit Sicherheit überträgt, auf die Geschöpfe. Also deswegen nennt die Bibel auch ihn den ewigen Bund. Und seit der Sünde... Noch am selben Tag ist dieser neue Bund, dieser ewige Bund auch wieder verheißen worden. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem neuen Bund als Verheißung und dem neuen Bund, der dann juristisch, legal ratifiziert worden ist. Mit anderen Worten, wenn Abraham ein Opfer gebracht hat, ist ihm dann vergeben worden, ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Warum? Nicht wegen dem Opfer, sondern wegen dem zukünftigen Opfer Jesu. Denn die Vergebung gehört zum neuen Bund. Richtig? Und der neue Bund fußt in Christus und dem, was er tut. Das Opfer war nur eine Erinnerung, eine Erklärung für das, was in der Zukunft kommen würde. Der neue Bund, er konnte also den neuen Bund schon erleben, ohne dass die rechtliche Grundlage für den neuen Bund schon faktisch existierte. Auf Verheißung hin sozusagen. Deswegen sagt die Bibel übrigens, dass all die, die im Glauben gestorben sind, erst zur Zeit Jesu vollkommen gemacht worden sind. Ja, weil das Versprechen, das Gott gegeben hatte, noch eingelöst werden müsste. Mit anderen Worten, wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, hätten Mose und Henoch wieder aus dem Himmel zurückgemusst und Elia. Ja. Okay, was ist dir noch in Erinnerung geblieben?
Da macht die Schriftstelle auch Sinn in Judas, dass der Erzengel Michael um den Leichnam Jesu, um den Leichnam Mose stritt.
Genau. Ganz genau. Der Satan hat gesagt, das ist unfair, weil du hast noch gar nicht dafür bezahlt. Und Jesus hat gesagt, der Herr stellt dich. Kommt noch. Wart's mal ab. Ja, ganz genau, gute Beobachtung. Hat noch, was ihr euch erinnern könnt, ja?
Wir haben auch festgestellt, dass Gott eifersüchtig ist, wenn wir uns von ihnen entfernen, weil er uns
sucht. Genau, wir haben festgestellt, dass Gott eifersüchtig ist, dass er die Eifersucht sogar ist. Dass sein Name Eifersucht ist, weil er uns wirklich tatsächlich und nicht nur theologisch abgehoben, wirklich liebt. Und eifersüchtig ist, wenn wir ihn tatsächlich betrügen. Ja, sehr gute Erinnerung. Noch etwas, was ihr euch gemerkt habt? Wir wollen ja was mitnehmen, nicht wahr? Was, woran ihr euch erinnern könnt? Was waren nochmal die drei Elemente des neuen Bundes? Das Gebot im Herzen, Hebräer 8, Vers 10 und eine direkte Beziehung zu Gott, Hebräer 8, Vers 11 und die Vergebung der Sünden. Alle die drei Dinge gehören zusammen. In welcher Reihenfolge sind sie chronologisch zu sehen? Was kommt zuerst? Die Vergebung der Sünden. Und dadurch gibt es eine direkte Beziehung, was dazu führt, dass Gott sein Gesetz in unser Herz schreiben kann und wir sein Volk sind und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen die Grundidee. Wir haben dann auch gesehen, dass dieses Verständnis vom alten und neuen Bund, dass es also weniger Zeitepochen sind, wie wir das oft denken, sondern eigentlich Herzenseinstellung. Ja, der alte Bund ist die Einstellung: Herr, ich will tun, was du sagst, bleib ein bisschen auf Distanz, komm mir nicht zu nahe, lass mir meine Lieblingssünde, aber ich will tun, was du sagst. Ja? Und der neue Bund sagt: Ich kann es gar nicht. Herr, komm mir so nahe, dass du in mir wirkst. Diese beiden Herzenseinstellungen finden wir eigentlich, wenn man das jetzt mal praktisch überträgt auf unser Leben, wir finden es zu allen Zeitaltern. Und wir haben gesehen, dass viele Stellen der Bibel, wie zum Beispiel Römer 7 und andere, letztlich dann am besten verständlich werden, wenn wir dieses Konzept verstehen. Übrigens, vielleicht habt ihr das gewusst oder auch nicht, diese Idee über den alten und den neuen Bund, wie wir es hier studiert haben, ist etwas, was auch Jones und Wegener 1888 mitgepredigt haben. Die meisten, wenn sie über die 1888 Botschaft hören oder studieren, fokussieren sich meistens auf diese Fragen mit dem Gesetz im Galaterbrief oder mit der Natur Jesu oder überhaupt die Natur des Glaubens. Aber ihr wisst wahrscheinlich, dass Ellen White Jones und Wegener sehr unterstützt hat, sehr gefördert hat, aber dass sie eigentlich nie gesagt hat, dass jedes einzelne Wort von Jones und Wegener perfekt und vollkommen ist, nicht wahr? Sie hat immer gesagt, ich war auch manchmal ein bisschen zu stark, ein bisschen zu doll, bist vielleicht ein bisschen, ich war nicht ganz ausgewogen. Aber bei einem Thema hat sie wörtlich, aber ich paraphrasiere jetzt, gesagt, es bringt gar nichts dagegen zu argumentieren, weil genau so ist es die Wahrheit. Und das ist das Thema von dem alten und neuen Bund, was wir gepredigt haben. Also von allen Themen, die Jones und Wegener 1888 gepredigt haben, ist das, was ihr ohne Bedenken, ohne jegliches, ich muss das erst mal jetzt prüfen, ob es überhaupt stimmt, schlucken könnt, das, was wir über den alten und neuen Bund gesagt haben. Ellen White hat es so, wie es kam, bestätigt. Und das finde ich sehr interessant, weil meistens auch bei Ministries, die jetzt über 1888 predigen, der alte und der neue Bund gar nicht so im Fokus steht. Aber ich glaube, es ist eigentlich das wichtigste Thema überhaupt, weil es nämlich mit unserer persönlichen Beziehung zu Jesus zu tun hat. Wir wollen jetzt gucken, wie das sich am Ende von 5. Mose weiterentwickelt. Wie wir gesehen haben, hat das Volk Israel am Sinai die 10 Gebote, nicht abgelehnt, aber irgendwie doch abgelehnt, oder? Sie haben mit anderen Worten gesagt: Gott, hör auf zu reden. Wir möchten schon gern wissen, was du sagst. Lass es aufschreiben, aber hör auf, direkt zu mir zu reden. Und die Tatsache, dass sie wirklich dort eigentlich ihn abgelehnt haben, das wird deutlich aus dem Hebräerbrief. Schaut mal in Hebräer. Für den Fall, dass ihr sagt, naja, ich kann das im Hebräischen, ich kann kein Hebräisch, ich hätte das in 5. Mose nie erkannt. Der Paulus hat das erkannt und er schreibt uns das. Schaut mal in 5. Mose, in Hebräer. Hebräer 12. Und dort Vers 25. Hebräer 12, Vers 25. Kontext: Paulus vergleicht das Geschehen am Sinai mit der neuzeitlichen Gemeinde. Es geht also genau um diese Geschichte auch hier. Er sagt in Vers 25: Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Also, wann hat irgendjemand göttliche Weisungen auf der Erde verkündet? Wer war das? Das war. Also von welcher Geschichte sprecht ihr hier? Vom Sinai. Weil am Sinai wurden göttliche Weisungen auf der Erde verkündigt, oder? Die göttlichen Gebote. Und was hat das Volk gemacht? Schau mir den Vers genau an. Was genau haben sie abgewiesen? Ja, noch genau. Schaut genau hin. Ihn. Ist interessant. Man könnte also eigentlich sagen, sie haben die 10 Gebote durchaus angenommen, weil sie wollten, dass sie wissen, was er sagt. Sie haben sogar sein Wort quasi angenommen, aber ihn selbst wollten sie nicht. Sie wollten wissen, was er sagt, aber sie wollten nicht, dass er selbst zu ihnen redet. Ja, Ja, Gott selbst. Gott selbst hat es verkündigt, oder? Das ist interessant. Man kann also durchaus einen Eifer für Gottes Wort haben, aber Gott selbst als Person abweisen. Und das war das Problem. Jetzt in 5. Mose geht Mose deswegen so eindringlich auf diese Problematik ein, weil er weiß, das ist das eigentliche Kernproblem. Weil die Israeliten am Sinai den Gott selbst eigentlich innerlich abgelehnt haben, obwohl sie unbedingt seine Gebote kennen wollten, waren sie unvorbereitet auf die Krise und haben dann später gesagt, weil Gott uns hasst. Und sie mussten 40 Jahre durch die Wüste. Wenn wir also wie ein Arzt uns quasi durch die ganze Anamnese hindurchbegeben und sozusagen anschauen, was alles jetzt hier die Probleme sind, die Symptome aufnehmen und zur schlussendlichen Diagnose kommen, dann müssen wir feststellen, die Israeliten sind so lange in der Wüste gewesen, weil sie Gott, den Gottesbund, den er eigentlich mit ihnen eingehen wollte, abgelehnt haben. Nicht mit Worten, aber im Herzen. Und wenn wir das übertragen, dann ist die Schlussfolgerung ganz einfach. Wie wir gesehen haben in Römer 7 in Laodicea, wir leben zu oft im alten Bund, wollen alles wissen, wollen alles tun, wollen aber nicht, dass Jesus so nah an unserem Leben ist, dass er es tun kann. Jetzt, Mose hat ihnen das nicht nur so aufs Auge gedrückt und gesagt, schaut mal, das ist euer Problem. Mose hat nicht nur die 10 Gebote in 5. Mose 5 wiederholt und dann nochmal erklärt, warum es dieses Problem gab. Schaut mal, was er dann macht in 5. Mose 6. In 5. Mose 5 haben wir gesehen, wie noch einmal alles wiederholt wird, wie die Gebote nochmal aufgezählt werden, wie Mose nochmal erklärt, der zweiten Generation, was die erste verkehrt gemacht hat, dass sie nicht hören wollten, dass sie einen Mittler wollten und so weiter und so fort. Schaut mal, was er jetzt macht in 5. Mose 6 und dort Vers 4. Bekanntes Wort, so bekannt, dass die Israeliten es zu ihrem Glaubensbekenntnis gemacht haben. Das Schema Israel. Was ist das erste Wort? Höre. Höre Israel. Ja, warum sagt der Mose, denkt mal mit mir mit, warum sagt er, höre Israel? Was hatten die Israeliten gesagt vorher? Gott, hör auf zu reden. Gib es uns schriftlich, nicht wahr? Dann wissen wir, was wir tun sollen, dann machen wir es. Das Erste, was Mose sagt, quasi als Therapie, das eine ist die Diagnose, jetzt kommt die Therapie. Die Therapie ist, höre Israel. Übrigens, wenn man hört, wohin gehen denn die Informationen? Was befindet sich denn? Fasst mal eure beiden Ohren an. Was befindet sich zwischen euren beiden Ohren hier? Genau. Wenn man hört, kommt die Information ins Herz. Oder? Höre Israel. Mit anderen Worten, macht nicht denselben Fehler wie die erste Generation. Höre Israel. Übrigens hat Jesus auch das mal gesagt, dieses Wort höre. Wer mein Wort hört? Wer Ohren hat, der höre. An die 7 Gemeinden, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Schon immer war das Problem. Dass Christen gerne wissen wollten, was sie tun sollen, aber nicht gerne hingehört haben, was Gottes Wort ihnen zu sagen hat. 5. Mose 6 und dort Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Seht ihr die Therapie? Was war das Problem? Sie haben Gott nicht geliebt. Deswegen kommt die Therapie in 5. Mose 6 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wie sollst du ihn lieben? Ganz im Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und jetzt habe ich einen interessanten Vers vor euch. Lass mir den Finger hier. In Jeremia. Ich habe das so oft gehört, dass wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt lieben sollen. Habt ihr schon gehört? Klar, oder? Jeremia 32. Habt ihr gewusst, Okay, dieses Gebot, du sollst den Herrn Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Was ist das eigentlich, gemäß Jesus? Die Erfüllung des Gesetzes, oder? Die Zusammenfassung der 10 Gebote, das ist quasi die Summe, oder? Gilt das auch für Gott selbst? Gilt das auch für Gott selbst oder gilt das nur für uns? Schaut mal in Jeremia 32 und dort ab Vers 39. Ganz faszinierende Passage. Jeremia 32, Vers 39 bis 41. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen was? Einen? Ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun. Und ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit und mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Ist nicht ein schöner Vers? Hier sagt Gott, ich, Gott, werde mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit allem, was ich habe, mich dafür einsetzen, dass es dem Volk gut geht. Wir haben immer diese Vorstellung, dass da oben Gott ist, nicht wahr, als der gerechte Richter, der übrigens auch Liebe ist. Ja? Und der uns sagt, du sollst mich lieben. Wir sagen, oh ja, ist die Wahrheit, ich muss dich lieben. Ich liebe dich. Und dann verzweifeln wir, dass wir vielleicht ihn noch nicht doll genug lieben, weil er sagt, liebe mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Ja? Aber Gott sagt nicht einfach nur, liebe mich, er sagt uns, schau mal, ich gebe alles. Ich sage dir, liebe mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, weil ich dich liebe von ganzer Seele, von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von ganzer Kraft. Deswegen habe ich auch das Beste und Größte, was ich hatte, gegeben für dich. Jesus liebt uns von ganzem Herzen. Übrigens, was heißt das, von ganzem Herzen jemanden lieben? Okay, was ist im Herzen? Wo ist das Herz? Hier, die Gedanken, oder? Die Gedanken und Gesinnung des Herzens hier in unserem Gehirn. Was heißt denn das, von ganzem Herzen jemanden lieben? Ständig an ihn zu denken, oder? Das Evangelium besteht nicht darin, zweimal in der Woche oder einmal in der Woche im Gottesdienst für ein paar Stunden zu sitzen und zu singen, ich liebe den Herrn. Das ist Form. Das Evangelium besteht darin, so lange über Gott nachzudenken, bis man so verliebt ist, dass man gar nicht mehr an ihn nicht denken kann. Weil übrigens jetzt, und das ist das Geheimnis, wenn ich ihn so sehr lieb habe, dass ich gar nicht mehr nicht an ihn denken kann, meint ihr nicht auch, dass es dann etwas einfacher sein wird, die Sünde zu überwinden? Weil man doch gar nicht ihn verletzen möchte, oder? Wisst ihr, das Hauptproblem, das ganz grundlegende Hauptproblem ist, es tut vielleicht ein bisschen weh, ist aber, wir lieben Gott eigentlich nicht so, wie wir sollten. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht mangelnde Umsetzung der Gesundheitsreform oder der Kleiderreform oder des Prophetieverständnisses. Das grundlegende Problem ist, wir lieben Gott nicht wirklich. Und da muss die ganze Sache ansetzen. Mal ganz ehrlich, manchmal haben wir so viel von der Liebe Gottes gehört, dass wir das Wort schon gar nicht mehr hören können, oder? Ich war vor einiger Zeit in einem Camp-Meeting mit einem amerikanischen Evangelisten, der zu mir gesagt hat, Christopher, ganz ehrlich, es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, da wollte ich nicht mehr hören, dass Gott die Liebe ist, weil die Liberalen das so oft missbrauchen. Er konnte es nicht mehr hören, dass Gott die Liebe ist. Und es ist manchmal vielleicht nicht so krass, aber auch unsere Erfahrung, dass wir sagen, ja, Gott ist die Liebe, aber jetzt komm doch endlich zum Wichtigen, oder? Jetzt komm doch endlich zu dem, worum es zählt. Nein, darum geht es. Alles, was wir sozusagen als besonders wichtig erachten, wie das Halten aller Gebote, das Überwinden der Sünde, die Entwicklung eines heiligen Charakters, ist überhaupt nur möglich, wenn ich ihn liebe. Ansonsten werden wir, wie die Israeliten sagen, sag mir, was ich tun soll und ich werde mich anstrengen. Und wir werden scheitern wie die Israeliten bei Kadesh Barnea. Und es wird nochmal 40 Jahre dauern. Gott liebt uns von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt. Gehen wir zurück zu 5. Mose 6. Und übrigens habt ihr gesehen in Jeremia, wie er sagt, ich will die Furcht vor mir dir ins Herz geben. Woher kommt euch dieser Begriff Furcht vor Gott bekannt vor? Woher kennt ihr diesen Begriff? Die Furcht Gottes. Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, das ist unsere Botschaft. Übrigens gibt es eine ähnliche Aussage im Alten Testament, wo es auch darum geht, Gott zu fürchten. Die Summe aller Lehre ist, fürchtet Gott und haltet deine Gebote. Was heißt es eigentlich, Gott zu fürchten? Vielleicht nur ganz kurz, bevor wir zu 5. Mose gehen. Was heißt es? Ihn ernst zu nehmen? Ja, das stimmt. Genau, hier im Sprüche 8, Vers 13 sagt, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Kennt ihr den Vers? Nicht das Böse nicht zu tun. Sprüche 8, Vers 13. Es gibt einen Unterschied, ob ich das Böse nicht tue oder ob ich das Böse hasse. Was ist der Unterschied? Ja? Genau, so sehr zu lieben, dass ich mich fürchte, ihm weh zu tun. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da ist die Versuchung und ich denke mir, ich würde so gerne, ich hätte wirklich Lust darauf, aber ich darf nicht. Weil Gott sieht ja alles. Und ich will in den Himmel kommen. Aber wenn Gott nur einmal wegschauen würde, oder? Kann Gott solche Menschen in den Himmel nehmen? Kennt ihr jemanden, der die Furcht Gottes im Herzen gehabt hat? Der die Sünde gehasst hat? Außer Jesus, also ein jemand, der als die Sünde auf ihn zukam, Josef, oder? Der gesagt hat, wie könnte ich? Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir mehr so werden wie Josef. Dass wir Gott so sehr lieben, dass wir die Sünde hassen und uns nicht bezwingen müssen, sie nicht zu tun. Im Sinne von, ich würde ja gern, aber ich streng mich jetzt an. Weil das wird auf Dauer immer schief gehen. Zurück zu 5. Mose 6. Übrigens, wusstet ihr, dass die Bibel sagt, in dem Psalm 97, wer das Böse fürchtet, liebt den Herrn. Also von daher stimmt es ganz genau. Fürchtet Gott heißt eigentlich nichts anderes als liebe Gott. Das ist Psalm 97, Vers, nur dass ihr das mitschreiben könnt. Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Interessante Verbindung. Aber jetzt 5. Mose 6. 5. Mose 6 und dort Vers 6. Also Gott sagt, liebe mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und so weiter. Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, was sind das für Worte? Auf welche Worte bezieht sich der Mose da, also Gott durch den Mose? Was sind diese Worte, die er geboten hat? Die 10 Gebote. Und wo sollen die 10 Gebote sein? Sollst du auf dem Herzen tragen. Also was predigt der Mose hier? Er predigt im Buch 5. Mose den neuen Bund. Wer hätte das gedacht, nicht wahr? Wahrscheinlich hätten wir, die Frage gestellt hätten, welches Buch der Bibel ist am ehesten mit dem alten Bund verknüpft, hätten wir entweder 3. oder 5. Mose genommen, oder? Und obwohl der alte Bund in 5. Mose genau beschrieben wird, wie er kam und warum er kam, enthält 5. Mose einen der deutlichsten Aufrufe zum neuen Bund. Deswegen hat Jesus das Buch so sehr geliebt. Weil in 5. Mose das Problem beschrieben wird, das sich durch die gesamte israelitische Geschichte gezogen hat, als auch die göttliche Lösung. Deswegen sagt er, das ist das wichtigste Gebot von allen Geboten. Der neue Bund. Vers 7. Und du sollst deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Das heißt, fangen wir mal übersetzt. Wer von euch denkt über biblische Verse nach, wenn er duscht? Wenn du abwäschst, denkst du über die 10 Gebote nach? Wenn du mit der S-Bahn zur Arbeit fährst, denkst du über eine Verheißung nach? Wäre es mal wieder eine Zeit, dass man beim Duschen sich überlegt, was waren eigentlich die Bibelverse über den Zustand der Toten? Oder vor dem Schlafengehen, beim Schlafengehen, gedanklich sich nochmal an ein paar Verse erinnern, die man in der Morgennacht gemacht hat. Sag nicht der David, ich sinne über dein Gesetz nach. Das meint er bestimmt nur als poetische Formulierung, oder? Nein! Das meint er ganz ernst. Jetzt können wir natürlich nicht die Bibel die ganze Zeit vom Kopf halten, ich war wahrscheinlich Bibel lesen, aber das meint die Bibel auch gar nicht. David dachte über das Gesetz Gottes nach. Und schaut mal in Vers 8. Und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden. Und sie sollen dir, wie sagt es die Schlachter, zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Über den Augen habt ihr was? Die Stirn. Ein Zeichen auf der Stirn. Woran erinnert euch das denn? Das ist das Grundgeheimnis des Siegels. Das Siegel ist nicht einfach, dass man den Sabbat hält. Das Siegel Gottes ist die konstante Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Das Eingravieren des Wortes Gottes. Handys aus. Das Eingravieren des Wortes Gottes. Das Erinnern an das, was ich schon weiß. Übrigens, wie beginnt das Sabbatgebot? Gedenke. Erinnere dich. Nimm dir Zeit, über das nachzudenken, was du schon weißt. Gedenke des Sabbattages. Der Sabbattag ist ein äußeres Zeichen für die innere Versiegelung. Glaubt bloß nicht, dass wenn ihr am Sabbat nicht zur Arbeit geht, dass ihr schon das Siegel Gottes habt. So erklären wir das manchmal nicht, wahr? Das Siegel Gottes ist der 7. Tag. Der Sabbat ist das äußere Zeichen der inneren Versiegelung, so wie die Wassertaufe das äußere Zeichen für eine innere Bekehrung ist. Schaut mal mit mir ans Ende des Buches. In 5. Mose und dort ab Vers 29. Kapitel 29, Entschuldigung. Ganz am Ende seiner Predigtserie hält er die letzte Ansprache, so wie heute auch. Das ist die letzte Predigt jetzt hier in diesem Seminar. Und für das Ende hebt man sich meistens das Wichtigste auf, oder? Den Schlussaufruf. Und hier in 5. Mose 28, 29 bis ans Ende haben wir den Schlussaufruf, den Appell von Mose. Ja, ob es da jetzt Klavierbegleitung gab, glaube ich nicht. Aber es war ein feierlicher Schlusspunkt unter seine Predigtserie. Es gibt Hinweise darauf, dass es wahrscheinlich, Ellen White sagt, der letzte Teil des Buches Mose hieß auch das Buch des Bundes. Das wurde quasi auch als extra Teil gesehen. Und es war dieser Schlussabschnitt aus 5. Mose, der zur Zeit von Josia im Tempel gefunden worden ist. Und als man den gefunden hat, entstand daraus, wie Ellen White sagt, die größte Erweckung und Reformation in der ganzen alttestamentlichen Geschichte. Also die letzten Kapitel von 5. Mose, die haben es besonders in sich. Okay? 5. Mose, aber wir lesen Vers 28 und dort Vers 69. Was gibt es eigentlich generell in 5. Mose 28? Segen und Fluch, ja? Wofür gibt es den Segen? Gehorsam. Wofür gibt es den Fluch? Ungehorsam. Also Gott macht das sehr deutlich, sehr klar, unmissverständlich. Jetzt schaut mal in 5. Mose 28 und dort Vers 69. Ich möchte etwas zeigen, worüber ich als Kind und Jugendliche in der Adventgemeinde nie etwas gehört habe, obwohl ich glaube, dass es zu den wichtigsten gegenwärtigen Wahrheiten gehört, die wir studieren können. 5. Mose 28, Vers 69. Dies sind die Worte des Bundes. Des was? Des Bundes. Von dem der Herr dem Mose gebot, ihn mit den Kindern Israels zu schließen im Land Moab. Und jetzt Achtung auf die nächsten Worte. Außer dem Bund, den er mit ihnen am Horeb geschlossen hatte. Okay, analysieren wir kurz den Text. Was macht Gott hier? Was macht er? Er schließt einen Bund. Wo? In Moab. Und was sagt er über diesen Bund in Moab? Was sagt er über diesen Bund in Moab? Es ist ein anderer Bund als der am Horeb. Könnt ihr das sehen? Es ist nicht einfach nur dasselbe nochmal wiederholt. Da ist etwas anderes. Die Bibel beschreibt deutlich, dass diese beiden Bündnisse auseinanderzuhalten sind. Da gibt es den Bund in Sinai, der, wie wir gesehen haben, aufgrund des Volkes längst nicht so ausfiel, wie Gott es sich gewünscht hatte. Aber es gibt neben dem Bund am Sinai noch einen Bund in Moab. Wer von euch hat schon mal gehört, dass es einen Bund in Moab überhaupt gab? Wow. Einen Bund in Moab. Kurz bevor sie in das Land Kanaan hineingezogen sind. Das ist jetzt nicht mehr Vergangenheit, das ist jetzt real das, was quasi in den letzten Wochen vor dem Tod von Mose geschehen ist. Das war jetzt sozusagen die letzte große Aktion, bevor Jose übernommen hat und das Volk nach Kanaan hineingeführt hat. Und ihr wisst, das Volk ist dann siegreich nach Kanaan hineingegangen. Da war eine Frage. Warten wir. Komm, klären wir gleich auf. Wir wissen auf jeden Fall nur, es ist ein Bund. Es ist der Bund in Moab. Jetzt wollen wir mal rausfinden, warum ging es bei diesem Bund? Und wir springen dazu ein bisschen. Und wir springen zu Kapitel 29, ab Vers 9. Auf Vers 8. Vers 8. So bewahrt nun die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr gelingen habt in allem, was ihr tut. Also was ist das Ziel dieses Bundes? Gelingen, Erfolg, ja, kein Versagen, sondern dass es gelingt. Vers 9, ihr alle steht heute vor dem Herrn, eurem Gott, eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Vorsteher, alle Männer in Israels, eure Kinder, eure Frauen und dein Fremdling, der inmitten deines Lagers ist, von deinem Holzhauer bis zu deinem Wasserschöpfer, um einzutreten in den Bund des Herrn, deines Gottes und in seine Eidverpflichtung, die der Herr, dein Gott, heute mit dir abschließt, damit ich dich heute bestätige, als sein Volk und dass er dein Gott sei, wie er zu dir geredet hat und wie es deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Und jetzt Achtung auf die nächsten beiden Verse. Denn ich schließe diesen Bund und diese Eidverpflichtung nicht mit euch allein, sondern sowohl mit dem, der heute hier mit uns steht vor dem Herrn, unserem Gott, als auch mit dem, der heute nicht hier bei uns ist. Jetzt versuchen wir den letzten Satz mal zu verstehen. Mit wem schließt er den Bund? Er schließt ihn mit denen, die damals dort standen und mit denen, die nicht dort standen. Ja, mit wem schließt er ihn dann? Mit allen! Das ist ein Bund, der für alle Menschen gilt. Egal, ob du damals dort standest oder ob du nicht dort standest. Jeder Mensch, der jemals geboren worden ist, fällt in eine der beiden Kategorien, oder? Entweder Standort oder Standort nicht. Gilt der Bund also für dich? Gilt der Bund für uns? Okay. Schaut mal mit mir in Vers 17. Wir schauen einige Highlights an. Vers 17. Darum hütet euch, dass nicht etwa ein Mann oder eine Frau, eine Sippe oder ein Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet und der hingeht, den Göttern jener Nation zu dienen, dass nicht etwa eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trägt und dass keiner, wenn er die Worte dieser Eidverpflichtung hört, sich dennoch in seinem Herzen glücklich preist und spricht, ich werde Frieden haben, wenn ich auch in der Verstocktheit meines Herzens wandle. Frage, worauf zielt dieser Bund? Worauf zielt er? Also stellt euch vor, der Bund ist ein Bogenschütze. Was ist sein Ziel? Das Herz. Könnt ihr das alle sehen? Dieser Bund ist nicht wie am Sinai, wo die Israeliten einfach die 10 Gebote auf Steintafeln bekommen haben und sie gesagt haben, Herr, bleib ein bisschen fern, nicht wahr? Weil Gott wusste, dass in dem Herzen noch Sünde ist. Lass uns kurz was über den alten Bund verstehen. Die Pharisäer zur Zeit von Jesus sind ein Musterbeispiel für den alten Bund. Haben sie geglaubt, dass die 10 Gebote gültig sind? Haben sie an alle 10 Gebote geglaubt? Haben sie geglaubt, du sollst nicht töten? Warum? Weil dort auf den Steintafeln stand, du sollst nicht töten. Deswegen haben sie nie getötet. Und dachten, weil sie den Buchstaben des Gesetzes erfüllen, sind sie perfekt. Jesus in seiner Bergpredigt hat genau diesen Irrtum aufgedeckt. Was hat er gesagt? Ihr aber habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wenn ich aber sage euch, wenn jemand seinen Bruder Raka nennt und so weiter und so weiter, ihr wisst nicht, wa? Jesus hat genau das gemacht. Er hat gesagt, schau mal, wenn du die Worte der Eidverpflichtung des Bundes liest und hörst und doch in deinem Herzen böse Gedanken hast, dann hast du den Bund gebrochen. Wir alle würden übereinstimmen, dass Jesus den neuen Bund gepredigt hat, oder? Jesus hat deutlich gemacht, dass der Bund nicht einfach nur ein Regelwerk ist, sondern dass der Bund in das Herz gehört. Jesus hat versucht, die 10 Gebote ins Denken zu schreiben. Es reicht nicht nur aus, nicht fremd zu gehen, wir müssen unsere Gedanken im Griff haben, oder? Die Prinzipien der 10 Gebote müssen im Herzen sein. Und genau das ist das Anliegen des Bundes in Moab. Ob ihr es glaubt oder nicht, kurz bevor Israel nach Kanaan einging, hat Gott durch Mose ihnen die Prinzipien des neuen Bundes noch einmal offenbart. Und das war das Geheimnis, warum sie nach Kanaan eingezogen sind. Jetzt schaut mal noch ein bisschen genauer mit mir, wie das hier sich zeigt. Wir springen mal zu Kapitel 30, weil da werden jetzt einige interessante Dinge kommen. Schaut mal in 5. Mose, Kapitel 30 und dort ab Vers 1. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich gekommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe und du es dir zu, was zu? Herzen nimmst. Unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hast. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Und jetzt kommt ein Vers. Tut mir den Gefallen. Schreibt euch den ab. Malt ihn mit schönen Farben irgendwie als Postkarte, stellt ihn euch auf den Schreibtisch, an den Kühlschrank. Lernt ihn auswendig. Dieser Vers ist eine Goldmine. Vers 4. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst. Frage. Wo ist das Ende des Himmels? Also ich meine, Ende der Erde ist schon ziemlich weit weg, oder? Bis ans Ende der Erde verstoßen sein, wäre schon das am weitesten entfernteste, was sich ein Mensch vorstellen kann. Aber hier spricht es nicht vom Ende der Erde, hier spricht es vom Ende des Himmels. Wenn du sozusagen von Gott verstoßen wirst, nicht nach Babylon und nicht nach Ägypten, sondern bis an das äußerste Ende, nicht nur unseres Universums, also unserer Galaxie, sondern bis an das äußerste Ende des Universums. Also da, wo das Universum aufhört. Ja, wo ich weiß nicht, was danach kommt. Ja. Wenn du sozusagen am entferntesten Platz bist, wo ein geschaffenes Wesen überhaupt sein kann. Was sagt der Vers? Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Kann man jemals so weit von Gott weglaufen, dass er einen nicht mehr findet? Kann man jemals so viel sündigen, dass sein Arm zu kurz ist und uns nicht mehr greifen kann? Kann man ihn so oft betrübt haben, dass er irgendwann sagt, ich habe keine Lust mehr, auch wenn du dich jetzt bekehrst? Gott ändert sich nicht. Und wenn wir am Ende des Himmels sind und uns dort einfällt, Gott ist gut, ich brauche Hilfe, dann wird er uns von dort holen. Das ist der neue Bund. Das ist Evangelium. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit dem Gedanken gekämpft hat, dass er zu weit gegangen ist. Braucht ihr nicht melden, aber wer von euch schon mal mit dem Gedanken gekämpft hat, eine Sache zu oft getan zu haben, Gott zu oft enttäuscht zu haben, dass Gott es jetzt irgendwie nicht mehr schaffen könnte, euch zu retten, dass es mal eine Zeit gab, wo das möglich gewesen wäre, aber jetzt es unmöglich ist. Ihr Lieben, das ist eine Lüge Satans und 5. Mose deckt sie auf. Schreibt euch das hinter alle Ohren, die ihr habt, damit ihr dann, wenn ihr vielleicht sagt, jetzt, ja, jetzt ist mir klar, aber es kommt vielleicht die Situation, wo man gerade im tiefen Tal ist und plötzlich nicht mehr so deutlich sehen kann, was man vorher vielleicht noch klar wusste, dann braucht man solche Worte. Auch wenn man es nicht mehr fühlt, zu wissen, er kann mich retten. Vers 5. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen, und es wird dir gut, und er wird dir Gutes tun und dich mehren mehr als deine Väter. Und dann schaut mal den nächsten Vers an, der ist so schön. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. In der Bibel steht öfter, sogar in 5. Mose, da sagt Gott, beschneidet euer Herz. Beschneidet euer Herz. Übrigens, was bedeutet es, das Herz zu beschneiden? Ja? Die eigenen Werke aufgeben. Die eigenen Werke aufgeben, okay. Haben wir noch eine Idee? Was bedeutet es, das Herz zu beschneiden? Also, versuchen wir das Bild genau zu verstehen. Was ist im Herzen? Gott fordert uns ja nicht auf, eine Operation an unserem eigenen offenen Herzen zu machen, nicht wahr? Das wäre lebensgefährlich. Es geht also um die Gedanken. Wenn ich das Herz beschneide, dann muss ich Gedanken wegschneiden. Ja? Den was? Dass man nicht den Trieben seines Herzens nachgeht. Kennt ihr eine Geschichte, die das in der Bibel illustrieren könnte? Okay, Frage. Wo ist denn, also die Beschneidung des Herzens hat ja ein äußeres Symbol gehabt in der Bibel. Was war das äußere Symbol der Beschneidung des Herzens? Die äußerliche Beschneidung. Wo ist denn die äußerliche Beschneidung zum ersten Mal geboten worden? Wo ist sie erfunden worden sozusagen? Wo kommt sie zum ersten Mal vor? Abraham, welches Kapitel? 1. Mose, noch nicht 15. Da hat er den Glauben gehabt, der später durch die Beschneidung versiegelt worden ist und besiegelt worden ist, wie der Römer 4 sagt. Wo kommt die Beschneidung zum ersten Mal vor? 14? 17, ganz genau. 1. Mose 17. Wer von euch mag, hat Probleme damit, Bibelverse und ganze Kapitel auswendig zu lernen? Okay. Wenn euch das schwerfällt, so ganze Bibelverse auswendig zu lernen, aber ihr was trotzdem Sinnvolles tun wollt, lernt einfach mal die Kapitel auswendig im Sinne, dass ihr zu jedem Kapitel ungefähr wisst, was der Hauptgedanke ist. Ja, 1. Mose 1, Schöpfung, 1. Mose 2, Paradies, 1. Mose 3, Sündenfall, 4, Kain und Abel, 5, Geschlechtsregister, 6, Noah, 7, Sinnflut, 8, der Bund, 9 und so weiter und so fort. Dass man dann weiß, 1. Mose 32, das ist die Geschichte mit Jakob. Weil dann kann man sehr schnell Dinge finden, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, das braucht nicht so lange und dann hat man eine gute Orientierung. Ja, wenn man dann weiß, nicht wahr, das ist 4. Mose 16. 1. Mose 17. Und dort wird dieser Bund der Beschneidung gegeben. Schaut mal, in Vers 11. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Also hier wird die Beschneidung gegeben. Aber die wenigsten realisieren, dass in dieser Geschichte auch eine Herzensbeschneidung stattfindet. Hier ist die Herzensbeschneidung. Schaut mal in Vers 15. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will ihr auch von ihr einen Sohn geben, dir von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Also, wie hat Abraham über diesen Vorschlag empfunden? Lächerlich, ja. Jetzt schaut mal seine Worte in Vers 18. Achtet genau darauf. Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Frage Nummer 1. Warum sagt er ach? Was drückt ach aus? Verzweiflung? Ein Seufzen, ein Wunsch, so eine emotionale Regung, oder? Ach, wenn ich das noch haben könnte, nicht wahr? Ach, wäre das so schön, nicht wahr? Das ist ein Wunsch, den er hat. Was ist sein Wunsch? Was ist sein Wunsch? Ja, was konkret ist sein Wunsch? Was wünscht er sich in diesem Vers? Er wünscht sich keinen Sohn. Nein, was wünscht er sich? Er wünscht sich, dass Gott Ismael als den erwählten Sohn annimmt. Das ist die Geschichte. Gott sagt zu ihm: Schau mal her, ich habe dir verheißen, dass du einen Sohn bekommst, und jetzt wirst du ihn bekommen. Und Abraham sagt: Ich hatte gar nicht mehr gedacht, dass du dich daran erinnerst. Ich hatte das schon mal selbst vorgesorgt, nicht wahr? Und jetzt, schau mal hier, der Ismael. Können wir nicht den nehmen? Das ist mein Sohn. Es wäre doch so schön, wenn Ismael vor dir leben, wenn Ismael der wäre. Das wäre mein Wunsch. Ach. Ich würde sogar verzichten darauf, dass Sarah eine bekommt. Ein Kind bekommt. Ach, wenn Ismael, Ismael ist mein Erstgeborener. Du kannst doch jetzt nicht einfach Ismael übergehen. Ja? Gott hat nicht mal was von Ismael gesagt. Er hat einfach gesagt, Sarah wird ein Kind bekommen. Ja, was mit Ismael? Das ist doch mein Kind. Das ist doch. Wir haben extra geplant. Der Abraham hat ja nie geahnt, dass Sarah ein Kind bekommen würde, oder? Für ihn war seit Jahren klar, Ismael ist der Erstgeborene, Ismael wird der Träger der Verheißung. All seine Erziehung, all das, was er all seine Ressourcen, seine Zeit, ging in diesen einen Gedanken: Ismael ist der eine. Und dann Vers 19. Da sprach Gott. Was ist das nächste Wort? Nein. Seht ihr die Schere? Nein. Ach, das ist mein Wunsch, das ist mein Gedanken. So habe ich seit 18 Jahren drüber nachgedacht und so planen wir das. Nein. Gedanke weggeschnitten. Klar, natürlich. Mit Ismael gibt es dann auch, Ismael bekommt auch das, was ihm zusteht und so weiter und so fort. Gott verlässt ihn Ismael nicht, er sorgt für ihn und so weiter. Aber diese Idee, die in seinem Herzen war, dass Ismael der Erwählte ist, diese Idee musste weggeschnitten werden. Meint ihr, das war schmerzhaft für den Abraham? Das ist Herzensbeschneidung, wovon die äußere Beschneidung nur ein Symbol war. Nämlich die Bereitschaft, einen lange gehegten, gut durchdachten und von dem man völlig überzeugten Plan, von dem man völlig überzeugt ist, wegschneiden zu lassen, weil Gott etwas anderes sagt. Das ist Herzensbeschneidung. Weißt du, kennt ihr das, dass ihr manchmal Pläne und Ideen habt, die ihr sogar als Erfüllung von Gottes Verheißung anseht, bei denen ihr im Hinterkopf vielleicht ein bisschen wisst, dass ihr sie ein bisschen selbst geplant habt, aber die man im besten, ich meine, Abraham hat ja nicht gegen Gott rebelliert, oder? Es war doch beste Intention. So dachte er zumindest. Aber es kommt der Zeitpunkt in seinem Leben, wo das offenbar wird, dass das nicht Gottes Plan war. Und Gottes Plan und sein Plan kreuzen sich. Und wenn sich Gottes Plan, jemand hat mal gesagt, wenn Gottes Plan und menschliche Pläne sich kreuzen, muss einer sterben. Gibt es solche Gedanken auch in deinem Herzen, die beschnitten werden müssen? Und jetzt geht nochmal mit mir zurück in 5. Mose 30. Ist das nicht unfassbar schön, dass Gott nicht nur einfach sagt, beschneide dein Herz, sondern dass er hier im Bund in Moab, wo quasi die Prinzipien des neuen Bundes, so wie wir sie oft im Neuen Testament dann finden, vielleicht mit am deutlichsten erklärt werden, dass es heißt, Gott selbst wird dein Herz beschneiden. Vielleicht kennt ihr diese Aussage von Ellen White, die mir sehr wertvoll geworden ist. Herr, nimm mein Herz, denn ich kann es dir nicht geben. Und Herr, halte mein Herz rein, denn ich kann es nicht reinhalten. Das ist der neue Bund, in wenigen Worten zusammengefasst. Ellen White ist immer so auf den Punkt. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat. Nein, ich weiß es schon, Heiliger Geist. Alle Theologen, die schreiben Bücher über Bücher und kommen nicht so klar auf den Punkt wie Ellen White. Ich wiederhole es sehr gerne, auch noch zweimal. Herr, nimm mein Herz, denn ich kann es dir nicht geben. Herr, halte du mein Herz rein, denn ich kann es selbst nicht reinhalten. Herr, nimm du mein Herz, denn ich kann es dir nicht geben. Herr, halte du mein Herz rein, denn ich kann es selbst nicht reinhalten. Da gibt es eine, was ist das, was wir tun müssen? Wir müssen unsere Bedürftigkeit erkennen und es Gott erlauben. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen mit ihm kooperieren. Aber er tut es. Sein Wort, seine Kraft, seine Macht, seine Stärke. Niemand, der im Himmel sein wird, wird sagen, schau mal Gott, wie toll ich geschnitten habe. Ich habe mich richtig angestrengt, mein Herz beschnitten. Alle, die das versuchen, zerstören ihr Herz. Vers 7 und 8. Aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Ist das nicht wunderbar? Könnt ihr sehen, wie die totale Liebe Gottes, die von unserer totalen Hingabe beantwortet wird, unserer totalen Bedürftigkeit letztendlich dazu führt, dass wir alle Gebote halten. Das ist der Weg zu dem Ziel, das wir vor Augen haben. Wir alle wollen zu der Gruppe von Offenbarung 14, Vers 12 gehören, nicht wahr? Die sagt, hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Das erreicht man nicht durch kräftiges Anstrengen. Man erreicht es nur durch den Bund in Moab. Die erste Generation hat gesagt, Herr, schreib uns die 10 Gebote auf und wir werden sie alle halten, wir werden den 10. zahlen, wir werden das Heiligtum beachten, wir werden den Sabbat halten, wir werden keine anderen Götzen haben, schreib es uns auf, wir halten es. Und es hat nur wenige Wochen gedauert, da tanzten sie um das goldene Kalb. Die zweite Generation hat diese Lektion gelernt, Herr, und wenn wir bis ans Ende des Himmels zerstreut sind, wenn wir unsere Bedürftigkeit erkennen wie der verlorene Sohn, dann wirst du uns annehmen, du wirst uns ziehen, du wirst unser Herz beschneiden und du wirst uns ein neues Herz geben. Und wie Hesekiel sagt, du wirst bewirken, dass wir in deinen Satzungen und Rechtsbestimmungen leben und sie tun. Gehen wir weiter. Es gibt noch mehr Schätze zu heben in diesen letzten Kapiteln. In 5. Mose, Kapitel 30 und dort Vers 11. 5. Mose 30, Vers 11. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Wir müssen jetzt genau lesen und genau mitdenken. Er sagt, dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun, sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Lass uns mal diese Verse analysieren. Ich glaube, sie sind ein absoluter Schlüssel. Vers 11 sagt was? Was ist die Kernaussage von Vers 11? Genau, das ist die Schlussfolgerung. Genau. Aber was sagt das Gebot erstmal, also was die Zusammenfassung des Verses ist? Das Gebot ist nicht zu geheimnisvoll und nicht zu fern. Mit anderen Worten, was Gott von uns verlangt, ist nicht weit weg. Und es ist nicht geheimnisvoll. Wir alle neigen dazu zu glauben, dass Gottes Gebote sehr weit entfernt sind, dass es ein langer, beschwerlicher, anstrengender Weg ist, überhaupt jemals in die Nähe seiner Gebote kommen zu können. Oder? Selbst wenn wir glauben, dass wir die Gebote am Ende halten können, dass wir die Sünde überwinden können, haben wir alle dieses Bild von fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, oder? Aber Mose sagt hier etwas Außergewöhnliches. Er sagt, das Gebot ist nicht zu fern. Es ist nicht zu wunderbar, nicht zu geheimnisvoll, nicht so, dass man sagt, oh, wie soll ich das jetzt verstehen? Übrigens, wenn ihr jemals eine Predigt hört, die so komplex ist, dass ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht besonders nah an der Wahrheit ist. Ein guter Freund von mir, der Eugene Pruitt, hat mal gesagt, Wahrheit ist einfach, Irrtum ist komplex. Es kann mal sein, dass ein Buch auch dick ist, weil man halt gründliche Forschung betrieben hat. Aber alle Wahrheiten der Bibel sind eigentlich, auch wenn sie tiefgründig sind, immer einfach. Und deswegen sagt er hier, es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen lassen. Mit anderen Worten, das Gebot ist nicht irgendwo da, unerreichbar für den armen, kleinen Laien, Siebentags-Adventisten, der denkt, dass er angewiesen ist, dass irgendjemand für ihn in den Himmel steigt, eine besondere Beziehung zu Gott hat und dann ihm das Gebot jetzt erklärt. Weil das wäre ja was für ein Bund dann. Das wäre der alte Bund, oder? Die Bibel ist nicht so schwer, dass du einen Prediger brauchst, der sie dir erklärt. Ich sag's nochmal. Die Bibel ist nicht so schwer, dass du einen Prediger brauchst, der es dir erklärt. Gott hat das Amt der Prediger geschaffen. Er hat das Amt der Lehrer geschaffen. Das hat alles seine Berechtigung und Bedeutung. Ja. Aber auf Dauer in deinem Glaubensleben als erwachsener Christ sozusagen, brauchst du nicht ständig jemanden, der dir erklärt, was das bedeutet und was jenes bedeutet und was das bedeutet und wie siehst du das eigentlich? Kann man das so glauben oder nicht? Die Wahrheit ist nicht so schwer. Du brauchst niemanden, der für dich in den Himmel geht, weil wenn du im neuen Bund lebst, hast du direkten Kontakt zum Himmel. Oder? Es heißt auch, du musst nicht über das Meer fahren. Damals gab es ja, in der Antike gab es viele Philosophen und weise Leute, oder? Und es war üblich, dass wenn man jetzt irgendwie sich für Philosophie interessierte, wenn man etwas lernen wollte, wenn man die Weisheit der Welt erfahren wollte, dann musste man halt irgendwo hinfahren, wo so ein Weiser lehrte. Ich war entweder zu Pythagoras oder zu Plato, zur Akademie. Da musste man über das Meer fahren, zu den Inseln des Meeres. Ich war irgendwo an den Ort, wo dieser Philosoph auf seiner Insel saß und lehrte. Das war die Idee, wie man Weisheit bekommt. Man muss jemanden finden, der ihm das alles beibringt. Und hier sagt Mose, du musst nicht irgendwo hinfahren, um die Wahrheit zu erkennen. Du musst nicht erst einen bestimmten Ort aufsuchen, wo Gott endlich zu dir sprechen kann. Sondern wo ist das Wort? Ganz nahe. Mit anderen Worten, wenn du deine Bibel hast, die Bibel aufschlägst und das Wort Gottes liest, dann ist es ja schon in deinem Mund. Es ist schon da. Jetzt wisst ihr, wer diese Passage, die hier die wir studieren, wer die im Neuen Testament zitiert und auslegt? Der Paulus. Schaut mal mit mir in den Römerbrief. Nicht nur Jesus hat 5. Mose hochgeschätzt, auch der Paulus macht hier eine gewaltige Aussage. Und zwar in Römer 10. Des Kontext wegen, damit wir den ganzen Kontext verstehen, lesen wir ab Römer 9, ab Vers 30, okay? Römer 9, Vers 30. Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist unser Thema diese Woche. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes, denn sie haben sich gestoßen an den Stein des Anstoßes. Also der Kontext ist, Paulus beschreibt zwei unterschiedliche Herangehensweise an die Gerechtigkeit. Die einen durch Glauben und sie erreichen es, die anderen, indem sie versuchen, das Gesetz einfach als Regelwerk zu verstehen und zu halten, und sie sind gescheitert. Neuer Bund, alter Bund. Kapitel 10, Abvers 1. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Das ist ein wichtiger Punkt. Vers 3. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen, denn Christus ist das Ende des Gesetzes, meint nicht, dass das Gesetz aufhört, sondern dass es der Zielpunkt des Gesetzes ist, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Es geht also hier um Glaubensgerechtigkeit versus Werksgerechtigkeit. Vers 5. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Frage, stopp, genau da. Ist dieses Zitat von Mose die Wahrheit, ja oder nein? Ja, natürlich, was in der Bibel steht, ja. Die Werksgerechtigkeit oder der Bund aus dem Gesetz sozusagen sagt, der Mensch, der diese, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sagt, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Was ist das Problem mit dieser Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt? Warum sind die Israeliten gescheitert? Was ist das Problem? Ja? Also halbe Frage, ist das eine gute Idee, die hier steht in Vers 5, oder ist das irgendwie schlecht? Ist total gut. Die 10 Gebote, Paulus sagt hier nicht, dass die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, schlecht ist. Er sagt nur, schaut mal, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, die sagt, wenn du musst die 10 Gebote halten und wenn du sie hältst, dann lebst du. Stimmt das? Absolut. Aber jetzt schaut Vers 6. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Wo zitiert er das? 5. Mose. Jetzt achtet auf den nächsten Satz. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Was hat Paulus verkündigt? Paulus sagt, was ich im Römerbrief schreibe und was ich im Galaterbrief schreibe und was ich im Epheserbrief schreibe, das ist der Bund in Moab. Der Bund in Moab ist der neue Bund. Sicherlich in alttestamentlicher Sprache gekleidet. Aber Paulus sagt, genau das, was dort steht in 5. Mose 30, das ist das, was ich als das Evangelium die Kraft verkünde. Er zitiert es, aber ist euch aufgefallen, dass er in seinem Zitat etwas interpretiert? Vergleicht nochmal Römer 10 mit 5. Mose. Was wir gerade gelesen haben. Was ist der Unterschied, wenn ihr die beiden miteinander vergleicht? Was ist der entscheidende Unterschied zwischen 5. Mose, ja? Genau, er hat hier Christus erwähnt und wofür hat er, also was stand bei 5. Mose? Da, wo jetzt Christus hier steht. Das Wort, habt ihr es gesehen? Da stand, wer will vor uns hinaufsteigen, um das Wort herabzuholen. Ja, und Paulus interpretiert und sagt, dieses Wort, wer hätte gedacht, dass in 5. Mose 32 das eigentlich um Jesus geht? Wenn es heißt, wer wird das Wort zu uns holen? Dieses Wort ist Christus. Jetzt fassen wir Römer 10. Fassen wir das zusammen. Paulus sagt, was Mose damals im Bund von Moab verkündigt hat, das predigen wir. Der Bund von Moab sagt, das Gesetz ist nicht schwer, es ist nicht mystisch kompliziert, sondern ist eigentlich ganz einfach zu halten, weil das Wort es möglich macht. Und jetzt sagt Paulus, schaut mal, alles, was ihr wissen müsst, ist, dieses Wort ist Christus. In Christus, in dem Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In ihm ist alles entstanden, was entstanden ist und so weiter und so fort. In diesem Christus ist es nicht schwer und nicht geheimnisvoll, die Gebote zu halten. Lass mich das so illustrieren, das ist meine Lieblingsillustration. Wer von euch kann sich noch erinnern an den Schulunterricht, wo es Hochsprung gab? Hochsprung. Also nicht Stabhochsprung, das ist zu gefährlich, aber Hochsprung, ja? Also, ich weiß, wo man so eine Latte hat und wo man dann Anlauf nimmt und hochspringt. Wer von euch hat das gemocht? Okay, wie hoch konnten wir? Das christliche Leben kann man vergleichen mit Hochsprung. Frage, ist in der Bibel die Latte, über die wir springen müssen, hoch oder eher mittel oder niedrig? Hoch, oder? Der Standard in der Bibel ist ziemlich hoch. Also was machen wir? Wir schauen uns das an und sagen, puh, okay, anstrengend. Tja, und dann laufen wir los und dann springen wir und schaffen es nicht. Sagen wir, egal, kann ja mal passieren, nochmal. Ein bisschen längerer Anlauf, springen, weit verfehlt. Noch weiterer Anlauf, wieder verfehlt. Irgendwann, ich weiß nicht, wie oft man springt und fehlt, man schafft es nicht und schafft es nicht. Irgendwann fängt an, das Kreuz weh zu tun, weil man ständig auf diese Latte springt. Irgendwann kommt man vielleicht auf die Idee, vielleicht ist die Latte zu hoch, oder? Vielleicht müssen wir ein bisschen die Latte runterdrehen. Darf man die Latte runterdrehen? Vielleicht sagt man auch, ja, Gott möchte gar nicht, dass ich rüberspringe, ich laufe einfach unten durch. Schaut. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz sagt, wenn du über diese Latte rüberspringst, bist du drüber. Ja, ganz einfach. Das Gesetz sagt nur, da musst du drüber und wenn du das machst, ist es gut für dich. Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt, du musst nicht alleine springen. Es gibt daneben ein Trampolin. Kein Scherz. Und dieses Trampolin heißt das Wort und das ist nämlich Christus. Und wenn du dieses Trampolin benutzt, dann musst du dich nicht anstrengen, dann musst du nicht dich ständig verletzen, du musst dieses Trampolin sehen und benutzen und dann wirst du nämlich weit überwinden. Die Aufgabe des Christen ist nicht, einen längeren Anlauf zu nehmen, nicht schneller zu laufen, nicht den Winkel zu verändern und schon gar nicht die Latte herunterzudrehen. Die Aufgabe eines Christen ist, das Trampolin zu finden. Und Paulus sagt, schau mal, das Trampolin steht direkt daneben. Denn wenn du die Bibel liest, woraus besteht denn die Bibel? Aus dem Wort Gottes. Was ist das Trampolin? Das Wort Gottes, das heißt, wenn du ein Gebot liest, das dir aussieht wie eine hohe Latte, dann steht immer das Trampolin schon daneben, weil es das Wort Gottes ist. Und wenn wir das verstehen, dass, wie Ellen White sagt, all his biddings are enablings. Alle seine Bitten sind Befähigung. Gott verlangt nie etwas von dir, was er nicht selbst getan hat und wozu er dir nicht alle Kraft und Macht der Welt gibt, um es zu tun. Wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die du nicht überwinden kannst, obwohl du alles aufrichtig getan hast, dann sind es vielleicht Dinge, von denen Gott dir gar nicht geboten hat, dass du sie bekämpfen sollst. Manchmal kämpfen wir auch Kämpfe, die wir gar nicht kämpfen brauchen. Aber alles, wozu Gott dich in seinem Wort aufruft, für das wird er dir die Kraft geben. Er hat sie schon, und das ist das Schöne, er hat sie schon längst gegeben. Das Wort ist nahe. Es ist schon in deinem Wort. Mit anderen Worten, wenn du das Gebot liest und sagst, oh, wie soll ich nur so werden? Wie soll ich nur so werden? Wie soll ich nur so werden? Liebe deine Feinde. Wie soll ich nur so werden? Das ist ja furchtbar. Denke daran, die Tatsache, dass es das Wort Gottes ist, ist die Verheißung, dass es möglich ist. Gott, du hast es gesagt, ich lebe aus deinem Wort. Wie sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort. Das ist unser Leben. In ihm, in dem Wort war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und als die Israeliten in Moab das verstanden haben, wenn ihr zurückschaut von Moab in die Geschichte zurück, wie war die erste Generation? Reformation, Abfall. Katastrophe, oder? Zweite Generation war schon besser, aber auch längst nicht fehlerfrei, oder? Wenn ihr an Baal Peor denkt und wenn ihr an die Schlangen denkt, genügend Katastrophen. Und dann kommt der Bund in Moab. Was ist das nächste Buch in der Bibel? Wie viel Götzenanbetung findet in Josua statt? Die einzige Rebellion in Josua ist die Rebellion von einer einzigen Person. Ja, sie haben ein paar Fehler gemacht, sie haben mit Gibeon und so weiter, nicht wahr, und so weiter. Es war noch nicht perfekt. Aber wenn ihr die Bücher Mose, Israel in den Büchern Mose und Israel im Buch Josua vergleicht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist unglaublich. Was hat sich verändert? Nicht das Öffnen des Roten Meeres. Nicht das Manna, das vom Himmel gefallen ist. Nicht die Stiftshütte. Nicht einmal, dass Gott vom Sinai die 10 Gebote gesprochen hat. Was hat sie verändert? Was hat die ganze Generation transformiert? Das Buch 5. Mose. Und insbesondere der Bund in Moab. Die Bibel sagt, dass alle diese Generationen, selbst die noch länger lebten als Josua, solange sie lebten, war Israel mit Gott im Reinen. Ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Generation in der Geschichte Israels gibt, die so nahe an das Ideal göttlichen Lebens herankam, wie die zweite Wüstengeneration, nachdem sie das 5. Buch Mose gehört haben. Und Jesus hat das gewusst, deswegen hat er das 5. Buch Mose geschätzt. Paulus hat das gewusst. Und ich glaube, ein Problem ist, wir haben das bisher nicht gewusst. Das 5. Buch Mose macht aus einem Volk, das viel zu lange in der Wüste ist, das ständig fällt und rebelliert, ein Volk, das weiß, wie es in Christus, im Wort Gottes, siegreich sein kann, das glaubt und nach Kanaan hineingeht. So simpel ist die Sache. Und deswegen glaube ich, was wir brauchen als Adventgemeinde im Jahre 2016. Erstens eine Rückbesinnung auf das Buch 5. Mose. Und zweitens eine Rückbesinnung auf diesen Bund in Moab. Tut mir einen Gefallen, geht nach Hause, studiert das, von oben nach unten. Lest, was Ellen White noch dazu geschrieben hat. Es gibt viel Interessantes dazu zu studieren. Aber macht es vor allem einfach, nicht abgehoben theologisch, sondern einfach und praktisch, so wie das 5. Buch Mose wirklich auch ist. Und dann befolgt das. Hört es, lernt es, bewahrt es, tut es. Und dann werden wir gemeinsam nach Kanaan hineingehen. Was sagt ihr dazu?